nichts weiß, muss alles glauben. Wer nichts weiß, glaubt irgendwann mal jedem.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Wer nichts weiß, muss alles glauben. Hallo Alex.
Hallo Kathi. Heute werden wir uns über Schlaf unterhalten. Das ist für die meisten Menschen eher so, würde ich sagen, nicht so bewusst, wie wichtig das eigentlich ist. Schlaf ist ja für uns auch ein Thema für Gesundheit und für unseren Energiehaushalt, wie viel Energie wir haben. Genauso entscheidend wie auch die anderen Themen, die wir schon besprochen haben. Und da habe ich nur gedacht, wenn man sich das so betrachtet, ohne Schlaf, wir können dem Schlaf ja gar nicht entkommen. Der Körper zwingt uns irgendwann zum Schlaf, auch wenn wir es so stark probieren, und das geht relativ rasch. Und dann, wenn man es jetzt im Vergleich sieht zu anderen Faktoren, die für uns wichtig sind, ohne Luft können wir eigentlich nur sehr kurz auskommen. Das braucht vielleicht ein paar Minuten und dann müssen wir schon wieder Luft holen.
Sauerstoff ist das Wichtigste.
Ja, ist eigentlich das Wichtigste.
Ja.
Und wenn man dann darüber nachdenkt, Essen, dann kann man schon sehr lange ohne Essen auskommen. Kann man schon ein paar Monate theoretisch auskommen ohne Essen.
30 bis 40 Tage angeblich.
Ja, je nachdem, wie viel
Fettreserven.
Du Fettreserven hast, genau. Und trinken, ja, muss vermutlich schon. Nach 3-4 Tagen sollte man schon was trinken, schätze ich einmal.
Genau. Ich habe recherchiert, 3-4 Tage bis zum Tod.
Ja, ja. Und beim Schlaf, das weiß ich jetzt nicht auswendig.
Elf Tage.
Okay.
Bis zu 11 Tage, also das war der Rekord.
Ja.
Das ist auch nur so ein Guinness-Rekord, genau. Bis wir ja, ich glaube, da ist noch die Reißleine gezogen worden, oder ich weiß nicht, wie sie das jetzt ermittelt haben, aber bis zu 11 Tage kann man auskommen, aber es gibt auch Menschen, die früher sterben.
Ja.
Ich glaube auch, Schlaf ist ein total unterschätzter Faktor. Es ist kein nice to have oder ein Add-on, sondern Schlaf entscheidet über deine Gesundheit.
Ja,
in Wahrheit.
Ganz entscheidend. Aber man sieht es jetzt auch schon an dem Vergleich. Gell? Man sieht schon, dass es sehr, sehr wichtig ist. Es kommt dem Wasser sehr nahe.
Genau.
Und ich finde es auch generell witzig, dass so wie beim Luftholen, wir können uns nur für kurze Zeit zwingen, es zu tun. Und bis zu diesen 11 Tagen, da bist du schon vorher im Delirium eigentlich. Da ist deine Wahrnehmung gar nicht mehr richtig da. So stelle ich mir das vor.
Ja, ganz schnell geht es. Du hast eigentlich, wenn du 72 Stunden nicht oder sogar nur schlecht geschlafen hast, hast du keine kognitive Leistung mehr. Du bist schon im Delirium. Du vergisst alles. Du weißt in dem Moment, wo du sagen willst, nicht mehr, was du sagen wolltest.
Mhm. Ja. Und dementsprechend natürlich auch der Energiehaushalt, oder?
Genau.
Du wirst nicht mehr viel machen können. Du wirst versuchen, der Körper wird dich ständig versuchen zu zwingen, einzuschlafen. Du wirst dich sehr erschöpft fühlen, aus dem Grund natürlich. Ja.
Genau. Also genau, das Schlaf ist ja Regeneration des gesamten Körpers und heißt aber auch neue Energie produzieren, weil Energie, wenn man es jetzt übersetzt auf die Biochemie, ist das, wird Energie bei uns in den sogenannten Mitochondrien produziert. Das sind quasi die Kraftwerke der Zellen, kann man so sagen. Also das ist wie so ein Auto, braucht Benzin zum Fahren. Und in den Mitochondrien wird ATP produziert, das ist das Benzin für unseren Stoffwechsel. Adenosintriphosphat ist das übersetzt. Und tagsüber verbrauchen wir diesen Kraftstoff, also dieses Benzin sozusagen. Und nachts wird das wieder aufgebaut. Das ist ein Faktor, ja, was passiert im Schlaf. Deswegen, ohne Schlaf kannst du auch nicht neue Energie produzieren.
Ja, und man kann dann am nächsten Morgen oder am nächsten Tag erkennen, ob das passiert ist oder nicht.
Genau.
ob du im Schlaf quasi erstens deine Energieproduktion wieder aufgefüllt hast und aber auch, ob dein Körper regeneriert hat. Also im Sinne von
Genau.
Reparaturen innerhalb des Körpers, ja, im ganzen Körper. Im Gehirn,
Genau.
Geist quasi, wie auch im Rest des Körpers.
Deswegen so die Frage, woher weiß ich überhaupt, dass ich genug schlafe oder dass ich gut schlafe? Das ist einmal der erste Hinweis. Wie geht's dir am Morgen? Wobei, da muss man differenzieren, gell? Haben wir uns schon mal drüber unterhalten? Wenn alles in einem optimalen Zustand, bist du natürlich in der Früh energiegeladen. Also es fühlt sich so an, als hättest, wären deine Akkus aufgeladen, als könntest du Bäume ausreißen. Aber viel entscheidender ist, weil das hängt natürlich von deinem Gesamtzustand ab. Es gibt ja noch andere Faktoren, die deine Energie drücken können. Es ist ja nicht nur der Schlaf. Um zu schauen, wie dein Schlaf ist, ist es auch wichtig, sich den gesamten Tagesverlauf ein bisschen anzuschauen. Wie geht's dir den ganzen Tag über? Hast du Energietiefs? Bist du wach und klar? Kannst du dich konzentrieren? Kannst du deinen Körper bewegen, ohne dass es sich anstrengend anfühlt? Also das sind so Hinweise darauf, wie gut dein Schlaf letztendlich ist und ob du ausreichend guten Schlaf bekommst.
Ja, genau. Wobei ja viele Faktoren den Schlaf ja beeinflussen. Also wenn du jetzt dich nicht so gut ernährst, hast du höchstwahrscheinlich einen schlechteren Schlaf. Und dieser schlechtere Schlaf führt wieder zu Energiemangel und zu weniger Reparaturen innerhalb des Körpers. Und das ist eigentlich wieder so ein Teufelskreislauf. Das heißt, wenn du mit einer Sache nicht so dabei bist oder so vernünftig handelst und dir quasi Schaden zuführst, hat das wiederum Einfluss auf den Schlaf und das wird sich immer wieder in die Länge ziehen, sobald du nichts änderst.
Genau, also genau, vielleicht mal so zum Thema. Schlaf ist ja eigentlich, obwohl er unterschätzt ist, ein Riesenthema für die meisten Menschen, weil sehr viele Menschen einfach nicht gut schlafen. Und da gibt es Unterschiede. Also die einen können nicht einschlafen, die anderen können nicht durchschlafen, manche haben sogar beide Probleme, ja, in sich, andere können gar nicht mehr schlafen. Also da gibt es alle Variationen von diesen drei Faktoren. Und das natürlich, das sind Indizien. Also wenn das nicht funktioniert, weiß ich schon mal, dass ich einen schlechten Schlaf habe. Aber das beschäftigt viele Menschen, ja. Und was viele aber nicht bedenken, ist, sie glauben, sie suchen dann während der Schlafenszeit nach der Ursache und denken sich, das Problem liegt im Schlaf per se. Aber die Ursache beginnt tagsüber. Also Schlafprobleme sind verursacht durch Verhaltensweisen, die ich tagsüber setze.
Ja, weil in Wirklichkeit im Schlaf kannst du den Schlaf ja nicht beeinflussen. Wie soll das möglich sein?
Ja, aber oft glaubt man, man löst das Problem dort, wo es gerade ist, aber es beginnt oft woanders.
Ja. Du hast jetzt gerade gemeint,
Genau.
Einschlafprobleme und Durchschlafprobleme. Das sind so die zwei eigentlichen Probleme, die die Leute haben. Was kann denn zu dem jeweiligen führen?
Genau.
Das ist jetzt einmal die Frage, oder?
Genau. Vielleicht fangen wir bei den Durchschlafproblemen an. Also da ist natürlich, ist auch sehr individuell und muss man sich dann im Detail anschauen. Aber eine Möglichkeit, warum man nachts aufwacht, wäre zum Beispiel Blutzuckerschwankungen. Also das ist tatsächlich dann mit der Ernährung gekoppelt. Wenn ich abends oder vielleicht überhaupt den ganzen Tag, aber die Abendmahlzeit ist hier entscheidend, eine Mahlzeit zu mir nehme mit sehr leicht verfügbaren Kohlenhydraten oder zuckerreiche Lebensmittel esse, das haben wir, glaube ich, eh schon in anderen Folgen erklärt, je schneller dieser Zucker verarbeitet wird, desto schneller geht er ins Blut. Also je leichter verfügbar ich Zucker habe, desto schneller geht es ins Blut und dann steigt der Blutzucker relativ rasant an, macht einen Peak und genauso schnell fällt er auch wieder ab. Wir brauchen aber auch während der Nacht konstant natürlich Energie. Wir bauen Energie auf, aber verbrauchen natürlich auch mit für die Prozesse Energie. Und da ist es wichtig, natürlich eine konstante Energie über die Nacht zu haben. Und dafür brauche ich einen konstanten Blutzuckerspiegel. Aber wenn ich jetzt so eine Schwankung habe, mit steigt steil an und fällt rasant ab, dann komme ich in ein Defizit rein. Und das bewirkt dann oft, dass ich aufwache, weil ich eigentlich gerade eine Unterzuckerung habe. Und was nämlich im Körper physiologisch passiert, wenn der Körper unterzuckert, dann reagiert der Körper natürlich, er hat einen Mechanismus, um das auszugleichen. Was tut er? Er schüttet ein Stresshormon aus, das sogenannte Cortisol. Und das ist so der Initiator dafür, dass der Körper weiß, es soll in der Leber neuer Zucker produziert werden. Und das wird dann über die sogenannte Gluconeogenese, über einen Mechanismus gemacht, wo aus der Muskulatur, wo Zucker gespeichert ist, Zucker quasi herausgelöst wird, um den Körper wieder damit zu versorgen. Also das wäre ein Faktor. Ernährung in Wahrheit. Was esse ich vorm Schlafengehen? Esse ich noch Nudeln, ja, eine Pasta-Portion? Das ist mit wenig Protein, also wo vielleicht wirklich nur Gemüse dabei ist, Tomatensauce oder so. Also ich habe kein Fleisch, kein Fisch dabei. Oder esse ich überhaupt Kuchen, esse ich Snacks, ja, das ist ja so das Typische, was man so gerne macht vom Schlafengehen. Man isst Schokolade, man isst Chips, Popcorn, also diese Snackkultur, die wir haben. Das sind alles leicht verfügbare Kohlenhydrate, die zu Blutzuckerschwankungen führen. Was braucht der Körper, damit das nicht zustande kommt? Er braucht eigentlich eine ausgewogene Mahlzeit, idealerweise Protein, Fett. Natürlich dürfen Kohlenhydrate auch dabei sein, aber es braucht diese Kombination, damit es langsamer verdaut wird. Also ich brauche ein bisschen Fleisch oder Fisch oder ich brauche ein Milchprodukt, ja, und am besten auch was Fettes dazu, ja, je nachdem, was man essen möchte, ja, aber
Halt
und das
etwas,
darf
was den
man.
Blutzucker nicht so stark beeinträchtigt. Das ist ja
Genau.
Fett. Also da greift der Körper dann
Genau.
nicht auf Insulin zu und es gibt keine
Genau.
Veränderungen im Blutzucker.
Fett und Protein. Und jetzt könnte man sagen, ja, ich esse eh Chips. Die Chips sind ja Fett.
Ja,
Aber der
auch kohlenhydratreich,
Kohlenhydratanteil
ja.
ist höher. Und ich brauche schon, also es ist schon wichtig, nur die Fett allein reicht nicht. Die Kombination von Protein und Fett ist schon wichtig, weil das verlangsamt die Verdauung. Und selbst wenn ich dann Kohlenhydrate noch esse, dann wird das nicht sofort ins Blut abgegeben, weil es in diesem Verdauungsgemisch mit Protein und Fett einfach sich insgesamt verlangsamt, bis das wirklich in den Darm ankommt und bis das dann ins Blut abgegeben wird.
Man könnte ja eigentlich generell sagen, vor dem Schlafengehen lieber nichts essen, weil die Verdauung ja auch ein Prozess ist, der Energie benötigt und du eigentlich im Schlaf aber dich gerade um die Regeneration kümmern solltest und halt auch um den Energieaufbau, Energiehaushalt. Und da wird ja, die Verdauung, da wird halt deine Energie abgezogen sozusagen und ja.
Ja.
Deine Förderung der Heilung oder Regeneration ist eingeschränkt.
Das ist ein Faktor natürlich, das kommt noch dazu. Wir sollen natürlich, also Regeneration findet auch hier wieder in einem Zustand statt, wo der Körper keine zusätzliche Arbeit hat. Also Verdauung, wie du sagst, kostet Energie, ist eine zusätzliche Arbeit. Deswegen sagt man auch, man soll 3 Stunden vorm Schlafengehen nichts mehr essen, dann geht sich das gut aus. Ja, aber gar nicht zu essen, nämlich wirklich zu sagen, ich faste komplett, das kann man da nicht so pauschal sagen. Da gibt es einige Untersuchungen dazu. Das hängt wirklich von deiner ganzen Tagesstruktur dann ab, weil du kannst natürlich auch, wenn du gar nichts isst, kannst du in ein Defizit reinkommen, in einen Energiemangel. Das hängt aber davon ab, wie hast du deinen Tag gestaltet, was hast du überhaupt den ganzen Tag über gegessen. Also so pauschal zu sagen, dann esse ich einfach nichts, reicht nicht unbedingt. Also es hängt davon ab, was habe ich morgens, was habe ich mittags und vielleicht nachmittags noch gegessen. Und habe ich mich gut versorgt oder waren das auch wieder nur schnelle Kohlenhydrate, die zu Blutzuckerschwankungen führen? Weil dann habe ich auch keine ruhige Nacht, selbst wenn ich nichts esse.
Da sieht man halt, dass das Essen, also alle Dinge, die wir tun, eigentlich in unserem Alltag, die haben einen Einfluss auf unseren Hormonstoffwechsel, was wiederum Einfluss dann auf den Schlaf hat. Das heißt,
Genau.
je nachdem, was du isst, werden unterschiedliche Hormone ausgeschüttet, die jetzt förderlich oder hinderlich sind. Und so wie du sagst, wenn du den ganzen Tag nichts isst, ist natürlich auch nicht so super, weil dann kommst du ja in einen Stress hinein. Also ein
Genau.
Fasten ist eine Form von Stress, muss man sagen. Immer individuell zu betrachten, nicht für jeden gut, für manche gut. Und dieser Stress, was ist Stress? Da wird Cortisol ausgeschüttet. Und das Cortisol, das ist ja das Wachhormon. Das lässt dich munter sein. Damit du
Genau.
aktiv bist, damit du deine Wahrnehmung, also deine Umgebung vernünftig wahrnehmen kannst, das ist Stress. Und ist aber das Pendant zum Melatonin, könnte man sagen. Also dieses Schlafhormon, das haben wir noch gar nicht erwähnt, oder?
Nein, noch nicht.
Ja. Ja, das Pendant zum Melatonin, weil es ist ja so, dass du in der Nacht vorm Schlafengehen müde wirst und das kommt aufgrund dessen, da dein Körper Melatonin ausschüttet. Das ist ein Hormon in der Zirbeldrüse im Gehirn. Es wird nur dort produziert, aber es lässt dich dann also es lässt dich dann schlafen. Und je höher es wird, desto müder wirst du. Und Cortisol, das Pendant, das ansteigt am Morgen. Es führt dazu, dass du wach wirst. Gleichzeitig sinkt der Spiegel von Melatonin über die Nacht hinweg und Cortisol steigt an und du wirst dann munter. Und wenn du einen vernünftigen Kreislauf oder Hormonstoffwechsel hast, einen gesunden, dann wirst du am Morgen auch munter sein, weil du ausreichend Cortisol ausgeschüttet hast.
Genau, da sieht man, wie das ist alles im Körper immer ein Wechsel und es geht darum, in Balance zu kommen zwischen A und B. Es ist immer so ein Gleichgewicht. Melatonin ist das Schlafhormon, das dich das führt, also das ist gar nicht noch das, was dich müde macht, sondern Melatonin führt dazu, dass du überhaupt einschlafen kannst. Also das führt dich in den Schlaf hinein und Cortisol weckt dich wieder auf. Weil das, was dich müde macht, und das ist auch spannend, wir haben ja vorher über Energie gesprochen,
Ja, die muss sein, ja.
und die Kraftwerke, also das Benzin, das unser Körper braucht, das sogenannte ATP, Adenosintriphosphat, chemisch heißt es schon Tri, also da sind drei Phosphatgruppen dran gehängt. Und über den Tag, also wenn ATP verwendet wird, wenn das Benzin verbraucht wird, dann wird eine Phosphatgruppe abgespalten und es bleibt das Adenosindiphosphat übrig. Und je höher dieses Adenosindiphosphat im Körper wird, desto größer wird der Schlafdruck. Also das macht dich müde. Wenn Energie verbraucht ist, wirst du müde, aber ob du einschlafen kannst oder nicht, hängt dann von deinem Melatoninspiegel ab. Also du brauchst ein ausreichendes Spiegel, ein ausreichendes Hormon, damit du dann auch in den Schlaf sinken kannst. Und diese Balance ist wichtig. Und das ist heute oft gestört bei den Menschen. Sie produzieren nicht mehr ausreichend Melatonin, haben aber auch ein gestörtes Cortisolproduktion. Also das bin ich einfach aus der Balance. Und dann funktioniert einfach Einschlafen und Durchschlafen nicht mehr gut.
Da wären wir ja dann gleich beim Einschlafen,
Genau.
wie du gesagt hast. Also das Melatonin ist entscheidend fürs Einschlafen. Wir haben jetzt kurz ein paar Gründe genannt. Oder ich nenne noch einen Grund, wieso man oft nicht durchschlafen kann, haben wir gedacht. Und das ist ja die Entgiftung oft selbst, die Regeneration, die im Schlaf passiert. Und der
Genau.
Körper entgiftet in der Regel so zwischen 2 bis 4 Uhr in der Nacht, in dem Zeitraum. Und da wachen die meisten Leute aber auch auf.
Ja.
Und Entgiftung ist ja unter anderem etwas Positives, aber in dem Prozess, wenn es passiert, ist es entzündungsfördernd. Es führt zu Entzündungen und das wiederum bedeutet, dass das Immunsystem aktiviert wird, was dich quasi wieder munter machen lässt. Das finde ich auch
Genau,
spannend.
genau. Und normal, das ist ja ein normaler Prozess, der auch abläuft täglich. Also der sollte uns trotzdem nicht munter machen. Wenn es das aber tut, dann ist das nur ein Zeichen, dass der Körper überanstrengt ist, also dass zu viel los ist, ja, also die Leber
Dass
vielleicht
er viel
überlastet
macht,
ist.
dass er sehr viel
Genau.
macht, ja, genau.
Dass es sehr viel macht. Also nicht jetzt, dass die Menschen glauben, das ist was Schlechtes, das ist der natürliche Prozess, so läuft das ab. Entgiftung heißt auch natürlich, dass Entzündungsreaktionen entstehen. Aber wenn wir in einem moderaten Level sind, dann schupft der Körper das. aber ist überlastet mit Giftstoffen und hat zu viel zu tun, dann kann das den Schlaf beeinträchtigen.
Ja, und solange diese Menge vorhanden ist an Giftstoffen im Körper, wird diese Entgiftung auch stattfinden.
Genau,
Also
das ist die Priorität, ne?
er wird immer
Ja.
versuchen, so gut wie möglich die Dinge wieder loszuwerden, ohne dass er sich jetzt im Übermaß schädigt. Hin und wieder passiert es leider, es kommt schon auch vor. Ja, aber das ist dann das Ende. Also es passiert ja nicht von heute auf morgen. Das heißt, die Belastung ist irgendwann dann zu groß, dass der Körper damit nicht mehr zurechtkommt. Leider.
Genau,
Ja.
genau. Und einen Grund gibt es auch noch, der ganz häufig vorkommt, warum Menschen aufwachen, weil sie auf die Toilette müssen. Ein Harndrang da ist. Und das Interessante ist ja, dass normalerweise das in der Nacht sogar deaktiviert wird. Also der Körper ist also so schlau, dass er diese Rezeptoren abschaltet, dass man das nicht spürt. Also der Körper schaltet auch zurück, man verlangsamt und man muss eigentlich nicht aufs Klo in der Nacht.
Also für mich ist das ja ein Entgiftungsprozess. Weil
Genau.
Entgiftung, du musst ja was ausscheiden, damit du es los
Genau.
wirst. Und meistens
Genau.
ist es über den Urin, hin und wieder auch dann über den Stuhl. Nachtschweiß ist das ganz Gleiche. Also wenn
Ja.
du sehr viel, es passiert eh meistens in diesem Zeitraum auch, dass du nass gebadet aufwachst, du verlierst über den Schweiß Giftstoffe. Der
Genau.
Körper versucht über alle möglichen Wege, quasi die Giftstoffe loszuwerden.
Aber es muss nicht immer die Entgiftung sein. Manchmal kann es auch nur ein falsches Trinkmanagement sein. Also, dass die Menschen wirklich noch am Abend zu viel trinken und vorm Schlafen gehen noch zu viel trinken. Und dann entscheidet auch die Art und Weise, wie ich trinke. Weil wenn ich etwas schnell auf Ex runter trinke, dann geht es schneller durch, als wenn ich kleine Schlücke trinke. Dann kann das Wasser besser aufgenommen werden ins Gewebe. Also man muss das auch experimentell für sich austesten. Wenn es die Entgiftung ist, dann kannst du nichts dran ändern, es muss raus. Aber wenn es daran liegt, dass du vielleicht tagsüber zu wenig trinkst und das dann am Abend aufholen willst, dann kann das der Grund sein. Ja? Also wenn es dich stört und du sagst, das beeinträchtigt dich zu sehr, dann kannst du das auch für dich mal austesten und wirklich mal schauen, sollte der letzte Zeitpunkt sein, wann du etwas trinkst und wie verhält sich das auf deinen Schlaf. Also da müsstest du einfach mal schauen, jetzt trinke ich mal 2 Stunden vorm Schlafengehen nichts, mal 3 Stunden vorher nichts und einfach mal austesten, was macht das mit deinem Schlaf. Also da muss dann jeder für sich das individuell herausfinden, wenn es nicht die Entgiftung ist. Also auch das kann man auch hier verändern. Und da möchte ich auch an der Stelle immer sagen, es geht hier nicht um Optimierung. Keiner muss irgendetwas tun. Mir ist nur wichtig zu wissen, alles hat seinen Preis. Also du kannst dich auch dafür entscheiden, nein, mir ist es so wichtig, dass ich am Abend noch trinke, weil ich genieße das. Und dafür nehme ich es in Kauf, dass ich halt ein, zweimal in der Nacht aufstehe. Gut. Aber wenn du sagst, das stört mich, ja, dann versuch herauszufinden, wann der letzte Trinkzeitpunkt für dich sein sollte.
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Wobei ich bei diesem Trinkverhalten, ich glaube, die Leute, die aufgrund dessen, dass sie zu viel trinken auf die Nacht, die haben auch schon ein hormonelles Problem. Weil das muss, so wie du vorher gesagt hast, der Körper schaltet quasi, er schaltet es nicht ab, aber er schaltet den Harndrang quasi ab, sagen wir so.
Genau.
Ja, und wenn er normal dazu in der Lage ist, wenn alles optimal läuft, dann ist es eigentlich relativ wurscht, wie viel du am Abend trinkst, dann musst du nicht aufs Klo. Weil dann speichert er das wirklich im Körper und über Nacht, weil das ja Priorität ist dann im Endeffekt für den Körper, der Schlaf. Und ist dann kein Problem, dass er das über die Nacht durchbringt.
Ja, also ich weiß nicht, ob man immer sagen kann, dass es immer ein hormonelles Problem damit einhergeht, weil ich habe selbst die Erfahrung, weil ich gehöre auch zu diesen Menschen, die dann vorm Schlafengehen noch trinken. Und ich habe schon auch bemerkt, wenn ich eben nicht trinke oder wenig oder wirklich deutlich früher, dass das dann auch funktioniert, dass es dann auch Nächte gibt, wo ich nicht aufstehen muss.
Ja, ich bin
Also
da ganz ein anderer Typ, weil ich trinke sehr viel in der Nacht. Und natürlich, ich habe andere Gründe, wieso ich jetzt einmal in der Nacht aufstehe, aber ich habe jetzt nicht dieses Harnproblem per se.
ja gut, ich kann es nicht ausschließen, ne?
Ja.
Also ich bin ja, es ist ja nicht so, dass ich jetzt bei mir alles in Ordnung ist.
Ja.
Aber ich habe zumindest beobachtet, dass ich durch den Zeitpunkt, dass es schon Unterschiede dann auch gibt bei mir. Dass ich da schon zumindest einen Einfluss nehmen kann auf meine Nacht und manchmal auch nicht, weil ich auch Entgiftungsreaktionen habe. Also auch das gibt's, ja. Oder so wie jetzt, während oder bei Schwangeren zum Beispiel ist es auch wieder was anderes. Da drückt die Gebärmutter auf die Blase und selbst wenn die nicht voll ist, entsteht dieser Druck, der sie dann dazu führt, aufs Klo gehen zu müssen.
Ja, das ist
Ja.
natürlich irgendwie aufgelegt.
Genau.
Na gut,
Genau.
dann
Einschlafprobleme, ne?
Einschlafprobleme. Genau. Was sind Gründe, die zu Einschlafproblemen führen? Was wird dir jetzt da einfallen?
Ja, also für mich der größte Faktor, glaube ich, wobei kann ich nicht sagen, ob es der größte ist, aber Stress ist auf jeden Fall ein Thema. Und Stress ist etwas, was tagsüber und in deiner Lebensführung natürlich beginnt. Und das kommen einfach zwei Komponenten dazu. Das eine ist das Mentale, nämlich wie ich Stress empfinde. Und das andere ist tatsächlich auch schon deine Physiologie, nämlich wie gut dein Nervensystem aufgestellt ist. Wir haben in der letzten Folge auch kurz drüber geredet, das Nervensystem, da gibt es auch wie bei allem diese zwei Pole von Anspannung und Entspannung. Und wir sollten möglichst flexibel zwischen beiden Polen schnell hin und her wechseln können. So ist es gedacht. Jemand, der natürlich jahrelang in einem Modus lebt, wo er keine Pausen macht, permanent funktioniert, funktioniert diese Flexibilität nicht mehr so gut. Also die ist meistens eine Überanspannung da und diese Menschen können nicht mehr abschalten. Also das ist etwas, wo man das Nervensystem zur Ruhe bringen muss, wo man wieder lernen muss, in die Entspannung zu gehen. Und viele Menschen wundern sich ja dann oft, sie arbeiten unter der Woche volle Pulle durch und am Wochenende glauben sie dann, haben sie auch Freizeitaktivitäten, das ganze Wochenende ist ja verplant, ein Termin nach dem anderen und wundern sich, dass sie trotzdem sich nicht erholen. Oder der Klassiker, man fährt in den Urlaub und ich brauche mal 3 Tage, um überhaupt anzukommen, bis ich das Gefühl habe, ah, jetzt kann ich mich langsam entspannen. Das ist schon der erste Hinweis, dass dein Nervensystem nicht flexibel ist. Weil wenn du 3 Tage brauchst, bevor du das Gefühl hast, jetzt geht der Urlaub langsam los, dann funktioniert dieser Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung bei dir nicht mehr. Und sind dann so Dinge, da bin ich permanent in der Anspannung und Schlaf bedeutet aber Entspannung. Schlaf heißt, ich bin im Parasympathikus, in einem entspannten Zustand, denn nur in diesem Zustand können Reparaturprozesse gemacht werden. Und dafür ist ja der Schlaf da. Das haben wir in der letzten Folge gut behandelt. Heilung, Reparatur, Zellerneuerung, Aufbau passiert in einem entspannten Zustand. Und wenn ich in den nicht reinkomme, dann kann ich auch gar nicht schlafen. Also Schlaf und Regeneration kann nicht stattfinden. Und da gibt es natürlich so ein paar Dinge, was man tun kann. Also das eine ist natürlich Nervensystem, das andere ist auch, wie gehe ich mit Stress um, also dein Mindset, deine mentale Geschichte. Magst du kurz was dazu sagen, sonst führe ich weiter aus.
Direkt zu dem. Ja, deswegen sagt man ja runterkommen, bevor man liegen geht. Also und alle Stressoren irgendwie ausschalten, meiden, weil die halten das Nervensystem ja so in dem Zustand, in dem
Genau.
sympathischen.
Nur funktioniert das nicht für die Menschen, die in so einem Dauerzustand verharren. Da reicht es nicht einfach nur runterzukommen. Die müssen eigentlich den ganzen Tag über das schon üben.
Ja,
Und was
man muss
dann?
es generell üben. Es ist ein
Genau.
Übungsprozess. Es ist ja eine
Und
Verhaltensveränderung, die man jeden
ja,
Tag leben
total.
muss. Ja.
Aber, und das ist der Trugschluss, es heißt nicht, nur weil ich permanent im Tun bin und in der Anspannung bin, dass ich dann das Gegengewicht, zum Beispiel ich arbeite 12 Stunden durch und das heißt nicht, ich brauche dann 12 Stunden Pause und Entspannung. Das ist so ein Irrglaube. In Wahrheit sind wir auch nicht dafür gemacht, in Blöcken zu arbeiten. 12 Stunden durch und dann 12 Stunden Pause, das ist nicht unsere Physiologie und Biologie. Es geht darum, eigentlich in so Wellen, in einem ständigen Auf und Ab den Tag zu gestalten. Und was total hilfreich ist, und auch, das muss man ausprobieren, das glauben die wenigsten, es reicht schon, ein paar Mal am Tag einfach 5 Minuten Pause zu machen, Mikropausen. Es braucht keine Stunde dazwischen, es braucht nicht 3 Stunden, es reicht immer wieder. Es geht um diesen Wechsel. Das Nervensystem muss sich adaptieren lernen, es muss lernen, schnell vom Gaspedal wieder in die Bremse zu schalten. Und das mache ich damit, indem ich permanent kleine Unterbrechungen mache unterm Tag.
Ja, weil
Und
sonst
das muss man
das ist die
üben.
Gelegenheit zum Wechsel. Weil wenn du
Das
immer
ist
nur
die
auf Touren
Gelegenheit.
bist, dann gewöhnt sich das System ja daran oder dein Körper.
Genau. Genau, und viele sagen, dafür habe ich keine Zeit, aber das stimmt eben nicht, weil 5 Minuten dazwischen, da hat man immer Zeit, das geht. Aber, und jetzt kommt der Kern, wie verbringe ich diese 5 Minuten Pause? Das ist nämlich ganz entscheidend, Pause ist nicht gleich Pause. Also dann das Handy rauszunehmen und zu scrollen ist keine Pause, weil dann aktiviere ich wieder meinen Geist. Ich habe permanent Mikroentscheidungen zu treffen, während ich scrolle, Social Media Konsum zum Beispiel, alle 3 Sekunden ein neues Reel. Ich muss permanent entscheiden, kommentiere, like ich, scroll ich weiter. Also das ist keine Pause. Pause geschieht tatsächlich sogar über unseren Sehnerv. Also, und über unsere Augen und unseren Sehnerv können wir den Parasympathikus aktivieren. Aktiviert wird damit so einen Panoramablick, in die Ferne blicken, also so am Berggipfel, ich schaue so in die Ferne, die Pupillen haben keinen Fokus, sondern sind weit. Das ist das Signal für den Körper, in die Entspannung zu schalten. Und fokussiert auf etwas, das Auge zu richten, in den Tunnelblick zu gehen, das aktiviert dein System wieder. Das ist dann wieder dieser Kampf- und Fluchtreiz. Also da gehe ich wieder in die Anspannung. Und wenn ich ins Handy reinschaue, dann fokussiere ich das Auge oder in einen Bildschirm. Wenn ich aber einfach 5 Minuten mich hinsetze und in die Ferne schaue, den Blick schweifen lasse, das fährt dein System komplett runter. Das ist das Spannende, dass das wirklich über den Sehnerv geht und das muss man wissen.
Nicht nur, sicher auch andere, über die anderen Sinne sicher auch, aber wir Menschen sind ja dominant.
Genau.
Da ist der Sehnerv oder der Sehen ja dominante Sinn eigentlich.
Genau.
Aber es ist auch, wenn du jetzt, gut ist natürlich, wenn du auch in einer Umgebung bist, die vielleicht ruhig ist. Wenn du jetzt da mitten in der Stadt bist, wird das schwierig sein, wenn der Autoverkehr vorbeiläuft. Das ist auch irgendwie alles Stress, das wirkt auf dich wie Stress im
Ja,
Körper.
also Reizarmut ist wichtig, so
Ja.
wenig Reize wie möglich, weil das führt zu Entspannung. Aber auch trotzdem, wenn ich in einem Büro sitze, ich kann trotzdem für 5 Minuten meinen Blick vom Bildschirm wenden und einfach mal aus dem Fenster rausschauen, egal was da draußen ist. Und selbst wenn nur ein anderes Gebäude gegenübersteht, aber es geht darum, in die Ferne zu schauen, auf nichts konkret zu fokussieren und einfach nur zu sein, nichts zu tun, 5 Minuten lang. Das fährt dein System am schnellsten runter.
Noch andere Gründe. Ich hätte noch einen zumindest.
Ja, bitte.
Das ist das Licht.
Genau.
Das ist das gleiche wie mit dem Handy. Also Handy oder PC am Abend, das ist eines der schlechtesten Dinge für den Schlaf oder für das Einschlafen. Weil da könnte ich ja auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen, wie das jetzt biologisch und physiologisch passiert im Körper.
Ja.
Und zwar das Licht ist ja entscheidend für die Melatoninproduktion, das habe ich ja vorher erwähnt. Und es passiert eigentlich so, dass wir im Gehirn haben wir eine Region im Hypothalamus, das ist relativ zentral im Gehirn. Und diese Region im Hypothalamus ist das suprachiasmatische Nukleus. Besteht aus ca. 20.000 Nervenzellen in dem Dreh herum. Und der ist direkt verbunden mit dem Sehnerv. Und über die Augen quasi. Und über die
Wieder
Augen,
die Augen, wieder
wieder
die
die
Augen.
Augen, die Augen fallen ein, also das Licht fällt über die Augen ein. Und dementsprechend, welches Licht einfällt, kann der schon erkennen, ob es morgen ist, mittags oder abends. Und dementsprechend passt er dann seinen Hormonhaushalt drauf an. Und dieser Nukleus, schickt dann, wenn zum Beispiel Tag ist und viel Blaulicht einfällt, schickt er ein Hemmsignal zur Zirbeldrüse, die ist auch im Gehirn. Und die produziert das Melatonin. Das heißt, solange dieses Hemmsignal ausgeschüttet wird aufgrund des Blaulichts, bleibt das Melatonin, ist keins vorhanden oder es ist sehr niedrig. Ja?
Aber das heißt, runtergebrochen Künstliches Licht, wo ein großer Blaulichtanteil ist, kann dein Hormonsystem nicht aktivieren. Natürliches Licht schon. Kann man das so simpel sagen? Also quasi Tageslicht, echte Sonne, aktiviert die Produktion und künstliches Licht hemmt sie.
Nein, nein, so sehe ich das nicht. Weil das künstliche Licht, Licht ist Licht. Das Problem bei diesem Licht, was wir in der Nacht zu uns nehmen, ist vorwiegend blaues Licht.
Ja.
Und ich habe gerade vorher erwähnt, je nachdem, welches Licht einfällt, wir haben ja ein relativ, also ein, das Lichtspektrum, das sehbare Lichtspektrum, das zieht sich ja von ultravioletten oder violetten Licht übers blaue Licht zum Rotlicht.
Infrarot, ja.
Rot-Infrarotlicht. Und wie gesagt, das blaue Licht, das gibt das Signal, es ist Tag, weil das ist am Tag am meisten Blaulicht vorhanden und am Tag sind wir aktiv. Das heißt, wir müssen munter sein. Dementsprechend wird das Melatonin gehemmt. Und in der Nacht und in der Nacht geht es dann halt über in ein rötliches Licht, wenn die
Ja,
Sonne untergeht,
Sonnenuntergang, ja.
Sonnenuntergang, rötliches Licht. Das bereitet uns quasi vor, es kommt langsam die Nacht. Es ist
Ja.
Abend und wir spüren es ja auch schon. Wenn wir jetzt nicht in dieser Stresshaltung ständig wären, quasi 8, 9 Stunden, 10 Stunden durcharbeiten und im Gebäude uns befinden und das alles nicht mitkriegen, was da draußen passiert, würden wir automatisch runterfahren schon langsam. Also wenn du auf Urlaub bist und du merkst, es kommt der Sonnenuntergang, dann spürst du schon, wirst leicht müde wirst, wirst mehr entspannst. Das ist dieser Prozess, der halt stattfindet, weil dann über das Rotlicht bis zur Dunkelheit das Melatonin ausgeschüttet wird. Und das Blaulicht in der Nacht, was wir halt übers Handy oder über den PC kommunizieren, also aufnehmen
Ja, PC, Handy, ja, auch
oder auch
so das
einfach nur
Licht in der Wohnung,
Glühbirne, ja,
ja.
das macht uns, hält uns einfach wach, weil es hemmt quasi die Melatoninproduktion. So einfach ist
Ja,
es.
genau. Und der Faktor eben, Menschen, die oft gar nicht mehr rauskommen, also ist ein Extrembeispiel, kommt aber doch auch sehr oft vor. Ich stehe auf, ja, vielleicht sogar sehr früh, dass es noch nicht mal hell draußen ist, richte mich zusammen, setze mich ins Auto, fahre in eine Tiefgarage, um dann mein Büro zu betreten, verlasse dieses wieder bei Nacht, setze mich ins Auto, komme wieder heim und bin den ganzen Tag keinem Tageslicht ausgesetzt und ist zwar extrem, aber kommt nicht selten vor. Und da auch wichtig, das haben wir eh schon mal gesagt, um den Körper überhaupt diesen Rhythmus vorzugeben, also in diese Balance reinzukommen, wäre es auch ideal, gleich am Morgen als erstes ins Tageslicht hinaus, in die ersten Morgenstunden, das erste Licht am Tag und auch den Blick drauf wenden. Also man muss jetzt nicht direkt in die Sonne schauen, aber es geht darum, das erste Tageslicht zu bekommen, weil der Körper die Signale aufnimmt und der Rhythmus hier gesteuert
Ja,
wird.
also wir haben ja, da habe ich gerade vorher gemeint, dieser suprachiasmatische Nukleus ist eigentlich unsere innere Uhr. Also sie gibt den zirkadianen Rhythmus vor und der liegt bei Menschen circa bei 25 Stunden. Also ein Tag für uns ist 25 Stunden. In Wahrheit liegt er bei 24 Stunden. Und
Also
dementsprechend
unsere Zeit meinst du ist
unsere Zeit.
24?
Ja, es
Ja.
gab schon mehrere Versuche in der Vergangenheit, so Höhlenexperimente. Da sind einfach Menschen in eine Höhle gegangen, über eine längere Zeit, über einen Monat oder so, und waren nicht dem Tageslicht ausgesetzt. Sie haben unten alle Bequemlichkeiten gehabt, sie haben ihr Licht gehabt, was einschalten haben können, Kühlschrank schlafen haben können, aber in ihrem Rhythmus.
Ja.
Und es hat sich da herausgestellt, dass der Tag eines Menschen da 25 Stunden dauert. Das heißt, wenn er dann einen Monat da unten ist, dann verschiebt sich quasi seine Tage um dementsprechend die Zeit. Also 1 Stunde pro Tag, das heißt 30 Stunden. Das heißt, in einem Monat hast du ungefähr einen Tag und 6 Stunden, wie sagt man, weniger. Und du hast einen Tag und 6 Stunden quasi weniger
Ja.
verbracht, weil du
Ja.
25 Stunden da wach warst quasi. Und deswegen brauchst du ja diese äußeren Einflussfaktoren von unserem Licht, von der Sonne, die regelmäßig jeden Tag neu diese Uhr wieder einstellt auf 24 Stunden.
Genau, stimmt. Also die stellt, genau, also wir sind abhängig auch von diesen, ja,
Ja,
vom Außen eigentlich,
es
der,
würde sich
das uns,
komplett verschieben. Also wenn
ja,
wir in der
wir
Unterwelt
wären
leben würden,
orientierungslos, ja, unser ganzer Stoffwechsel wäre
ja, es wird
orientierungslos.
sich alles verändern.
Genau, also Licht ist ein Faktor. Ernährung haben wir schon gesagt, Bewegung, gell? Bewegung spielt auch eine Rolle, wie gut mein Schlaf ist.
Ja, generell. Das sieht man ja leicht. Also wenn man aktiv ist da geht es ja auch wieder um diesen Wechsel, was du gerade vorher
Ja,
erwähnt hast,
genau.
um die Herzvariabilität. Du musst dich immer wieder anderen. Das ist eigentlich Leben per se, dass man immer neueren Reizen ausgesetzt ist und dass wir uns immer an neue Reize anpassen. Und
Ja.
nur dann sind wir dann auch flexibel. Aber wenn wir uns den Reizen entziehen, weil der Körper, das haben wir schon öfters erwähnt, ist energieeffizient, er will immer Energie sparen, er will keine Energie verschwenden. Und wenn dieser Wechsel kostet aber auch Energie. Du musst andere Hormone ausschütten, wiederum andere abbauen. Und das kostet alles immer Energie. Und wenn du diese Reize nicht hast, dann sagt der Körper, okay, ich muss das nicht so gut können. Das kostet mir eh nur unnötig Energie. Es ist so wie wenn Astronauten im All fliegen, da baut der Muskel einfach ab. Ich brauche ja nicht so viel Muskel, baue ich ab. Es ist das gleiche Prozess. Und dann bist du halt, wenn du immer nur den gleichen Umgebung ausgesetzt bist, nicht mehr so resilient am Ende des Tages.
Genau, also grundsätzlich, ne, wer rastet, der rostet. Also wir haben einen Körper und der ist dazu gemacht, sich zu bewegen. Man muss Reize setzen, damit sich Muskulatur und Knochen aufbauen und so weiter. Aber du brauchst doch eine gewisse Anstrengung tagsüber. Dann, also du
Damit
musst
du erschöpft
Energie
wirst, du musst
verbrauchen. Ja,
Energie
das ist,
verbrauchen, genau,
das
ja.
geht wieder um den Energieverbrauch und das geht auch eben über die Bewegung. Und da muss man aber auch unterscheiden, wann man Bewegung macht. Weil natürlich, so wie der Rhythmus sein sollte, gegen Abend hin, wenn das Rotlicht kommt, das Hormon soll ausgeschüttet werden und soll dich müde oder in den Schlaf bringen. Das heißt, der Körper braucht die Signale, dass er zur Ruhe kommt und nicht, also in den Parasympathikus, in die Entspannung kommen kann. Wenn ich jetzt aber hochintensiven Sport am Abend mache, was passiert? Es wird Cortisol ausgeschüttet, weil ich muss ja dann Hochleistung erbringen.
Das ist
Und
der
das
beste Zeitpunkt.
bringt dann wieder meinen Rhythmus durcheinander. Das bringt das Hormonsystem zwischen Cortisol und Melatonin wieder durcheinander. Und natürlich kann ich dann nicht einschlafen, weil ich habe dann kein Melatonin, sondern Cortisol im Körper. Das heißt, ich muss erstmal nach dem Sport wieder, braucht eine Zeit, bis der Körper runterkommt.
Bis er das
Und das,
Cortisol wieder abbaut und dann gleichzeitig
genau.
das Melatonin wieder aufbauen lässt kann. Weil sie kommen ja
Genau.
nicht gleichzeitig vor.
So
Im
ist
Körper.
es. Und das spielt immer auch eine Rolle, warum Schlaf nicht stattfindet oder schlecht stattfindet. Also auch hier abends keine oder wenn nur mal was Sanftes, nur mal spazieren gehen, vielleicht leichtes Yoga, wenn man sich noch bewegen möchte.
Ja.
Es ist wichtig für die Entspannung. Das ist so ein Faktor für Leute, die gerne sich tracken, also die eine Uhr oder einen Ring tragen, den Ruhepuls runterzubringen gegen Abend. Also da zu schauen, den Puls zu senken, und das sind dann so, das kann man sich so ein bisschen kontrollieren, ja. Wenn ich mich bewege großartig, dann geht der Puls natürlich hoch. Also das ein Ruhepuls, Reizarmut, haben wir eh schon gesagt, wenn ich irgendeine aufregende Film noch anschaue oder irgendwas Aufregendes, dann erhöht das auch meinen Ruhepuls. Ich brauche nur schauen, was alles erhöht meinen Puls. Ne? Eine schlechte Nachricht, ein aufregender Film. Ein Streit vielleicht noch am Abend, ja, dann Social Media Konsum. Also das sind alles, ist Reizüberflutung, es sind aufregende Dinge und die können mich nicht in einen entspannten Zustand bringen. Also wenn man wirklich Schlafprobleme hat und hier schauen möchte, wo setze ich an, hier wirklich Rituale zu entwickeln, 2, 3 Stunden vorm Schlafengehen, all das nicht mehr zu tun. Ein Buch zu lesen, ja, oder nur draußen sitzen, ja. Gespräche führen, kein Streitgespräch, also keine aufregenden Gespräche, die einen dann wieder in Rage bringen.
Ja, wichtige Gespräche sollte man sowieso nie abends führen,
Genau.
weil die eskalieren viel leichter am Abend.
Ja, weil man auch müde wird,
Weil man
ne?
müde ist, bezüglich Bewegung und Energie. Du hast es eh vorher auch erwähnt mit dem Adenosintriphosphat und Adenosintriphosphat, dass das quasi abgebaut wird und sich das Adenosintriphosphat dann ansammelt, was dann zur Müdigkeit erst führt. Das heißt,
Genau.
du musst Energie verbrauchen untertags, damit sich dieser Speicher auffüllen kann, damit du am Abend müde wirst.
Genau.
Deswegen ist die Bewegung untertags auch so wichtig. Und danach kannst du
Richtig,
nicht
richtig.
müden.
Genau, und dann gibt es natürlich so ein paar kontraproduktive Verhaltensweisen wie Koffein und Alkohol.
Ja. Also Koffein, ganz klassisch, das hat genau auf das Einfluss, auf dieses Adenosin-Speicher. Und zwar ist es dem Molekül sehr ähnlich, das Koffein im Kaffee. Und es dockt an diese Adenosinrezeptoren an, was das Signal geben würden für Müdigkeit. Und du bleibst dadurch munter. Problem ist halt nur,
Genau.
dass was hat Kaffee, hat eine Halbwertszeit von wie viel? 8 Stunden ungefähr?
Ja, 6 bis 12 Stunden
Sechs bis
sagt man,
zwölf
das ist
Stunden,
sehr individuell, ist
je nachdem.
aber Halbwertszeit
Ja,
heißt,
ja.
dass erst die Hälfte des Koffeins verbraucht
Ja.
in dieser Zeit.
Ja.
Das heißt, bis das Koffein komplett verarbeitet ist, kann je nachdem, das ist sehr individuell, kann bis zu 20 Stunden sogar dauern,
Ja.
im Extremfall,
Ja.
ja.
Ja. Und dementsprechend wirst du dann munter bleiben. Es besteht sogar noch die andere Gefahr, wenn du eh schon in einem Übermüdungszyklus drinnen bist. Das übergehen die meisten Leute ja. Also sie versuchen das ja dann über Kaffee wieder
Genau.
zu regulieren, weil sie untertags so müde sind, dann trinken sie halt einen
Genau.
Kaffee, damit sie irgendwie funktionieren.
Ja.
Und es passiert dann eigentlich auch das Gegenteil, weil wenn dann das Koffein von diesen Rezeptoren loslässt, das Adenosintriphosphat ist ja nach wie vor da, das
Ja.
Ausgeschüttete.
Genau.
Und dann fallst du quasi in ein Koma hinein oder so.
Genau.
Quasi. Also
Genau.
du wirst dann so schnell müde, dass du dich gar nicht mehr halten kannst.
Ja. Genau, das ist nämlich eine Täuschung, wie du sagst. Man wird nicht wacher durch Kaffee, sondern der Schlafdruck wird nur
Gehemmt.
gehemmt. Also du spürst ihn einfach nicht, das überlagert sich. Du glaubst, du bist frischer, aber du spürst es einfach nur nicht. Ja? Und das ist ein Trugschluss ist, es gibt ganz viele Menschen, die sagen, nein, mir macht Kaffee trinken am Abend gar nichts, ich kann trotzdem einschlafen und durchschlafen. Und ich war auch so eine Kandidatin, die das behauptet hat. Aber ich konnte einschlafen, auch wenn ich kurz vorm Schlafengehen noch ein Espresso getrunken habe, war kein Thema. Und das sagen auch die meisten. Und das ist aber ein Trugschluss. Koffein verhindert nicht Einschlafen und verhindert aber auch nicht Durchschlafen. Das sind
Qualität
andere
des Schlafes
Gründe.
beeinträchtigt es.
Genau, was Koffein tatsächlich hemmt, und zwar komplett, du hast keinen Tiefschlaf. Mit dem Koffein im Blut kannst du nicht in den Tiefschlaf fallen und darüber reden wir auch gleich, was das bedeutet. Aber eine wichtige Schlafphase wird unterbunden. Und wenn du das über einen längeren Zeitraum hast, bedeutet das am Ende des Tages, dass dein Körper sich nicht mehr erneuern kann. Es gibt keine Zellregeneration, es gibt keine Reparaturmechanismen, es gibt keine Heilung. Es gibt keine körperliche Heilung und das wird dann unterschätzt. Und es gibt sogar Studien, die sagen, regelmäßig ein Kaffee um 18 Uhr getrunken bedeutet eine Alterung um 15 Jahre. Also so viel auch zu, weil einfach keine Regeneration, keine Zellerneuerung in dem Ausmaß stattfinden kann und heißt auch schnellere Alterung, auch sichtbare Alterung, auch äußerlich. Also für alle, die Longevity und so weiter da interessiert sind, das spielt eine Rolle. Und Koffein ist leider, und das ist fast schlimmer wie beim, also Alkohol ist ein Gift, das muss man mal dazu sagen. Alkohol hat andere Probleme, ist tatsächlich ein Nervengift. Aber wenn es um den Abbau geht, ist Koffein hier problematischer, weil es, wie wir gesagt haben, eine Halbwertszeit zwischen 6 bis 12 Stunden. Das heißt, wenn du jetzt um 18 Uhr noch, oder es reicht um 15 Uhr, um 15 Uhr noch einen Kaffee trinkst, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dann hast du um 9 oder sagen wir gegen 10 Uhr hast du immer noch die Hälfte des Koffeins im Blut. Genau.
Ja.
Und Alkohol hat eine Halbwertszeit von, und das ist natürlich auch irgendwie individuell, von circa, je nach Menge natürlich, ich sage jetzt von einem Glas. Ein kleines Bier oder ein Achterl Wein braucht 2 bis 3 Stunden, bis es abgebaut ist. Bei Frauen dauert es länger als bei Männern. Und führt Alkohol sediert sogar, das heißt, es kann sogar dein Einschlafen erleichtern, ist aber nur ein Trugschluss. Also du glaubst, es verbessert deinen Schlaf, weil du so schön in den Schlaf sinken kannst. Aber auch hier sind deine Schlafphasen gestört. Also auch hier kann keine Regeneration stattfinden, weil der Körper ist beschäftigt mit der Entgiftung.
Das haben wir ja vorher schon erwähnt.
Deswegen, wenn man Alkohol gar nicht sein lassen kann, und das soll jetzt keine Empfehlung für Alkohol sein, ich bin grundsätzlich dafür, tatsächlich darüber nachzudenken, kein Alkohol zu trinken. Je mehr man darüber weiß, wie schädigend das ist, desto mehr kann man nur sagen, trinkt keinen Alkohol. Aber wenn es dann sein muss, dann muss man wirklich sagen, erste Tageshälfte ist die bessere Variante, weil du zumindest deinen Schlaf nicht beeinträchtigst. Also dieses Daydrinking, auch wenn man natürlich das jetzt in einem Arbeitskontext und Umfeld nicht forcieren möchte, aber wenn es um den Schlaf geht, sollte man abends keinen Alkohol mehr trinken.
Ja. Gut. Einschlafen, schlafen. Wie schaut es dann noch mit der Ernährung aus? Also wir haben schon gesagt vorher, dass Süßes vor dem Schlafengehen jetzt auch nicht so optimal ist.
Auch kein, also dieses ganze Snacking, keine
Generell, aber es.
salzigen und keine süßen
Ja, und was wäre jetzt
Snacks.
dann die bessere Ernährung quasi? Oder was würde den Schlaf unterstützen. Also ich denke da nur selbst an das Melatonin selbst, also für das Einschlafen, was ja quasi aus der Aminosäure Tryptophan, also ursprünglich Tryptophan hergestellt wird. Also der Prozess läuft so ab, dass wir Tryptophan aufnehmen. Dann gibt es, glaube ich, 4 Umwandlungsprozesse oder 3. Und die zweite ist HTP5. Die dritte ist dann Serotonin, was ja ganz, ganz wichtig ist für unser
Das ist
Wohlbefinden.
unser Glückshormon.
Genau. Und dieses Serotonin ist natürlich im Gehirn vorhanden, weil dort passiert ja diese Empfindung. Dieses Serotonin wird dann in der Zirbeldrüse zu Melatonin umgewandelt. Das heißt, Schlussdruck, tryptophanreiche Ernährung ist höchstwahrscheinlich förderlich fürs
Genau,
Einschlafen.
vor allem dann, wenn eben dein System schon gestört ist. Und tryptophanreich bedeutet vor allem Milchprodukte. Also
Käse.
Tryptophan kommt Käse, Joghurt, dieses Glas, das ist so ein Klassiker und eine alte Bauernweisheit, ein Glas warme Milch mit Honig, ja, sagt man immer, fördert den Schlaf und das ist tatsächlich so. Ich habe hier Proteine, ich habe hier Fette und auch ein paar Kohlenhydrate, also es ist eine gute Komposition. Also man kann Milchprodukte fördern das. Aber natürlich, warme Mahlzeiten sind eigentlich ganz günstig am Abend, weil die auch leichter verdaulich sind. Also das muss man auch berücksichtigen. Rohkost, ist schwer verdaulich und belastet das Verdauungssystem wieder. Also auch zum Beispiel einfach einmal, eine Suppe, ja, Suppe mit Fleisch und Gemüse drinnen wäre zum Beispiel eine super Mahlzeit.
Und die Menge ist natürlich auch entscheidend. Also
Genau.
Abendessen ist eine kleine Menge in der Regel,
Genau,
so
eine
wie wir es
kleine
kennen.
Mahlzeit und das ist natürlich in der heutigen Zeit auch oft verschoben. Ne? Man hat den ganzen Tag Stress und keine Zeit zum Essen und verlagert dann das Essen auf den Abend. Das ist halt auch kontraproduktiv und das ist wieder ein Gesamtthema, ja, also wo man das gesamte Lebensweise ein bisschen überdenken muss. Und auch da wieder, es hat alles seinen Preis. Also mir muss es einfach nur bewusst sein. Und wenn ich das in Kauf nehme, keinen Schlaf oder schlechten Schlaf zu haben, dafür schlechtere Regeneration, dafür auch vielleicht ein paar Lebensjahre einbüßen möchte, das muss man auch tatsächlich so sagen, dann kann man auch so weiterleben. Aber wenn man das nicht möchte, dann sollte man schauen, dass man auch untertags regelmäßige Mahlzeiten einbaut, nämlich dann, wenn ich Energie verbrauchen soll und Energie brauche, essen und nicht am Abend, wenn ich die Energie nicht mehr brauche.
Macht Sinn, ja. Was gäbe
Genau.
es noch? Also mir wird da noch einfallen, man könnte es natürlich auch supplementieren, aber ich bin immer für für die Aufnahme über Lebensmittel, über Nahrungsmittel. Das kann der Körper am besten verwerten. Aber Magnesium ist auch sehr wichtig.
Genau.
Für den Schlaf. Es ist ja auch, oder fürs Einschlafen selbst, es ist ja bei dem Prozess zur Umwandlung von Melatonin beteiligt. Also von Serotonin zu Melatonin beteiligt. Und ich würde dann auch noch sagen, Omega-3 ist auch ganz gut. Das ist eigentlich ein Grundbaustein unseres Nervensystems.
Und für die Entzündungsprozesse,
aber wie du schon sagst, du musst ja vernünftig in den Parasympathikus kommen, weil nur im Schlaf, also du kannst nur im Parasympathikus schlafen quasi. Und diese Variabilität entsteht ja über das Nervensystem. Wie gut kannst du umschalten?
Genau. Ja. Genau, also das könnte man supplementieren, wobei dann auch die Qualität wichtig ist. Magnesium würde ich auch, da gibt es unterschiedliche Formen, wie man die einnehmen kann. Und Magnesiumglycinat ist hier die beste Variante, weil das ist das Speichermagnesium, das wird langsamer abgebaut und dann habe ich auch dosiert länger was davon. Das ist wichtig. Und bei Omega-3, da gibt es ganz viel schlechte Qualität am Markt. Am besten wirklich ein Fischöl, also in flüssiger Form ist es besser als in Kapsel. Und die gute Qualität, die sind auch ganz rein. Also das schmeckt dann auch ganz neutral, ist meistens mit Olivenöl gemischt. Und da wirklich auf Zertifizierungen achten, dass die frei von Schadstoffen sind und Schwermetalle entfernt wurden. Also da muss man, gibt es nur wenige Anbieter am Markt, aber auch da kann man nicht irgendwas reinhauen, ja. Aber Magnesium, wenn man schon Probleme hat, dann ist es sicher günstig. Auch ich nehme das, weil ich habe ja eh schon auch erzählt in vorigen Podcast-Folgen, dass ich mein Leben lang Schlafprobleme hatte und erst seit ein paar Jahren das priorisiere und versuche zu adaptieren. Und auch ich habe mir angewöhnt, Magnesium vorm Schlafengehen zu nehmen und funktioniert gut für mich. Genau. Gut, aber wie funktioniert eigentlich der ganze Schlaf? Ne? Was passiert da eigentlich?
Das haben wir noch gar nicht besprochen.
Jetzt haben wir mal drüber geredet, was so die Probleme sind und was dazu führen kann. Aber was ist der Schlaf selber? Warum ist der so wichtig?
Ja, ein bisschen erwähnt haben wir schon, dass es für die Regeneration ist. Wir können jetzt nochmal darauf eingehen, wie er aufgebaut ist.
Ne?
Die Schlafdauer ist ja auch generell wichtig. Also zu wenig Schlaf führt halt zu den Problemen. Bei manchen Leuten führt auch zu viel Schlaf zu Problemen. Und man sagt in der Regel so, zwischen 7 bis 9 Stunden sollten wir schlafen. Je nachdem muss jeder für sich dann individuell betrachten. Und jeder wird es auch unterschiedlich wahrnehmen. Also du wirst Zeiten haben, da willst du ein bisschen mehr schlafen. Und es wird Zeiten geben, da brauchst du nicht so viel Schlaf.
Es verändert sich sogar mit den Jahreszeiten. Das kann man mal ein bisschen beobachten.
Definitiv,
auch. Ne?
Ja,
das spielt genau. Man. Und es gibt auch Unterschiede zwischen Frauen und Männern. In der Regel brauchen Frauen mehr Schlaf wie Männer. Kinder brauchen mehr Schlaf wie Erwachsene.
Je nach Lebensphase auch, wo du drin steckst.
Genau.
Ja?
Genau.
Ja? Ältere Menschen brauchen auch schon wieder mehr Schlaf. Ja. Wie jüngere Menschen oder quasi im optimalen Alter.
Genau, brauchen nämlich mehr, weil die meisten glauben ja, im Alter braucht man weniger. Und das kommt daher, dass die meisten älteren Menschen schlecht schlafen und sagen, nicht mehr schlafen können und deshalb glauben, sie brauchen weniger, was nicht stimmt, ne?
Ja, aber ältere Menschen machen in der Regel auch ihr Mittagsschlaf noch.
Sie machen deshalb ihr Mittagsschlaf, weil der Schlafdruck entsteht.
Ich glaube, ja, sie haben einen Energiemangel.
Genau.
Das heißt, das ADP wird weniger da sein, aber mehr
ADP. Wird schneller verbraucht, ja, genau.
Und das führt zu diesem Schlafdruck, der Müdigkeit.
Genau.
Und natürlich auch, ich sehe das ganz oft, das darf man ja nie vergessen, dieser klassische Kohlenhydratkoma. Das gibt es ja auch ganz häufig.
Das ist dann wieder der Blutzucker, ne? Der dich dein Energietief schickt.
Ja. Viele nach dem Mittagessen werden sehr müde und müssen dann oft nochmal schlafen gehen. Und das ist ja auch oft der Grund. Das darf man dann nicht verwechseln mit einem klassischen Nickerchen, was der Körper jetzt wirklich so dringend benötigt. Was ja noch dazu kommt, sind ja die Opiate, die mit diversen Lebensmitteln im Körper dann produziert werden, wenn du diverse Lebensmittel isst, wie also kohlenhydratreiche Lebensmittel oder viel Zucker, wo im Darm quasi Opiate entstehen können, falls dein Mikrobiom dementsprechend ist, dann wirst du ja auch müde und dann schlafst du auch davon ein, wenn du dann wieder das zu dir nimmst.
Genau, ein Opiat gibt man ja, ist ja auch ein starkes Schmerzmittel. Also es gibt ja Schmerzmittel und sediert dich, also macht dich müde und dämmerig. Und das kann der Körper auch selber produzieren, wenn du zu viele Kohlenhydrate isst. Ja, also das wird ja, der produziert damit ja sogar auch Alkohol. Also das ist
Ja.
Alkohol, genau.
Also jetzt haben wir mal 7,5, also 7 bis 9 Stunden Schlaf.
Genau.
Und der Schlaf selbst ist ja in 1,5 Stunden Rhythmen aufgebaut.
Genau, also so 90-Minuten-Zyklen, so im Schnitt.
Genau.
Das ist der Durchschnitt. Bei manche haben einen 100-Minuten-Zyklus, andere haben 80 Minuten. Aber so im Durchschnitt ist ein Zyklus 90 Minuten.
Ja.
Was bedeutet das aber? Was ist ein Zyklus?
Ein Zyklus beinhaltet Schlafphasen, und zwar eine Tiefschlafphase und eine REM-Schlafphase.
Und eine Leichtschlafphase.
Ja, das sind dazwischen drinnen dann quasi. Tiefschlaf ist für die körperliche Regeneration zuständig und der REM-Schlaf für sozusagen die geistige,
Ja,
das heißt
emotionale Verarbeitung, ja.
emotionale Verarbeitung des Tages oder der Tage davor. Ja, so läuft das
Wobei,
eigentlich ab.
genau, wobei neueste, also man weiß ja noch immer nicht alles, aber neueste Untersuchungen zeigen, dass im Tiefschlaf nicht nur die körperliche Reparaturmechanismen stattfinden, Zellerneuerung, Entgiftung und so weiter, sondern tatsächlich auch, dass das Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis überführt wird. Also das ist eine weitere Funktion des Tiefschlafs. Also Tiefschlaf heißt Heilung des Körpers letztendlich und natürlich offensichtlich auch eine geistige Komponente und emotionale Verarbeitung im REM-Schlaf. Und das ist ja ein toller Mechanismus unseres Körpers. Wolltest du noch was sagen, weil sonst führe ich dazu gleich was aus?
Na,
Ist das
red weiter.
Spannende ist, in dieser Phase träumt man. Also das sind diese sogenannten Traumphasen. Und da kann der Körper belastende Situationen auch in unterschiedlichsten Bildern immer wieder wiederholen und so das emotional verarbeiten und im Gehirn einsortieren. Und das geht nur deshalb, und das ist nämlich auch so spannend, weil während dieser Phase unsere Angst blockiert ist. Also da gibt es ein Hormon, das heißt Norepinephrin. Und das, wenn das ausgeschüttet wird, bekommen wir Angst und das wird hier aber blockiert. Das heißt, du kannst in einem Safe Space, also in einem sicheren, geschützten Rahmen, kannst du belastende Erlebnisse immer wieder wiederholen, dir nochmal durchspielen, aber diesmal ohne diesen ganzen Stress und ohne den Angstfaktor. Und das ist der Mechanismus, wie der Körper all das, was er so erlebt, verarbeiten kann, damit es dich dann nicht mehr belastet. Und wenn das nämlich gestört ist, und das gibt es leider auch, ja, bei traumatisierten Personen ist das gestört. Die erleben sogar dann in der Nacht ängstliche Träume. Also da funktioniert die Verarbeitung zum Beispiel nicht mehr. Also wenn jemand wirklich sehr intensive, belastende Erlebnisse in seinem Leben erlebt hat, braucht es dann zusätzliche Unterstützung, weil der Traum das nicht mehr schafft. Aber eigentlich wäre das die Funktion, der Körper ist in der Lage, durch die REM-Phase, durch die Traumphase, alles, was er erlebt, eigenständig zu verarbeiten, damit du dann, dass nur mehr eine Erinnerung übrig bleibt. Es bleibt eine emotionslose Erinnerung zu dem Bild, das dich nicht mehr belastet.
Ja, genau. Dann könnten wir jetzt so sagen, das sind 1,5 Stunden in diesem Bereich. Was noch dazu kommt, ist, dass der Tiefschlaf eher in der ersten Hälfte der Nacht stattfindet. Also du hast in allen Zyklen hast du Tiefschlaf drinnen, aber in der ersten Hälfte der Nacht ist er vermehrt vorhanden und in der zweiten Hälfte der Nacht vermehrt der REM-Schlaf. Deswegen erinnert man sich dann vielleicht oft einmal an die Träume, weil man so in seinem Aufwachprozess auch drinnen ist.
Genau, das ist ganz wichtig. Und deswegen ist ja die erste Nachthälfte entscheidend auch. Und davon hängt es dann auch ab, wann ich schlafen gehe. Weil ich muss das, wenn ich in die Entgiftungsphase zum Beispiel reinkomme,
Das
also
passiert im
ich
Tiefschlaf.
Genau. Genau. Ich sollte aber eigentlich vor der Entgiftungsphase schon ein, zwei Zyklen durchlaufen haben, wo ich schon die Großteil der Regeneration durchlaufen habe. Also spielt schon eine Rolle auch, wann ich schlafen gehe. Man sagt immer, vor Mitternacht ist der bessere Schlaf. Das liegt daran, dass ich da einfach die Chance habe, längere Tiefschlafphasen zu haben.
Und gleichzeitig wäre es aber auch würde es auch zum Mangel von einem REM-Schlaf führen. Weil wenn du jetzt später liegen, also wenn du spät liegen gehst, würde es auch zum REM-Schlafmangel kommen, weil der Körper will ja natürlich so viel Tiefschlaf noch nur durchbringen, wie es geht.
Genau.
Und priorisiert das in dem Fall dann auch. Und
Genau.
am Ende hast du dann weniger REM-Schlaf. Was
Genau.
dann zu emotionalen Unausgewogenheiten führt bei dir.
Ja, und es wirkt sich, du spürst das auch direkt, es wirkt sich auch so aus, dass du geistig weniger leistungsfähig bist. Du kannst dich nicht mehr so gut konzentrieren am nächsten Tag, du bist nicht ganz klar, du fühlst dich vielleicht so ein bisschen dämmerig auch. Also das, da hat einfach deine
Ist
mentale,
reizbar.
geistige,
Man ist viel mehr
bist auch
reizbar.
reizbarer, bist schneller gestresst. Also die REM-Phase ist nicht nur Verarbeitung von Erlebnissen, sondern natürlich auch geistige Erholung. Und die ist dann nicht da. Und dann bist du einfach nicht konzentrationsfähig, ja? Also mental bist du dann auch nicht leistungsfähig. Also vice versa, man kann jetzt auch nicht sagen, also ich könnte jetzt nicht sagen, Tief- oder Tiefschlafphase oder REM-Schlaf ist wichtiger, weil beides braucht es. Sowohl ein Defizit von einem zum anderen spürst du. Aber wenn man Schlafprobleme hat, dann würde ich als erstes trotzdem beginnen, den Tiefschlaf zu priorisieren, damit als ersten Schritt beginnen, den zu verbessern, weil beides gleichzeitig geht nicht. Musst du mal Schritt für Schritt, kleine Schritte. Also wenn du wirklich Probleme hast, dann fang mal an, deine Schlafhygiene so früher zu gehen, in Ruhe zur Ruhe zu kommen, den Ruhepuls zu senken, Reizarmut, damit du in einen Tiefschlaf reinwandern
Im
kannst.
Endeffekt haben all die Maßnahmen ja Einfluss dann auf beide Faktoren, also auf Tief- und REM-Schlaf.
Genau,
Also wenn du das
natürlich.
umsetzt, verbessert sich beides.
Es verbessert sich beides, genau.
Ja.
Und also wer für die ihren Schlaf tracken, was besonders, man kann natürlich dann so schauen, wie viel Tiefschlaf hatte ich, wie viel REM-Schlaf gab es, wie viele Leichtschlafphasen, wie lange habe ich geschlafen, das zeigen die meisten Tracker standardmäßig an. So als Richtwert. Ein Schlaf, also also insgesamt sollte man zumindest auf 90 Minuten Tiefschlaf kommen. Das hört sich jetzt gerade gar nicht so viel an, aber wir haben ja mehrere Zyklen, wie du erzählt hast, Alex. Jeder Zyklus dauert 90 Minuten und da sind diese portionsweise aufgeteilt, diese Tiefschlafphasen und auch REM-Phasen und Leichtphasen. Und in Summe sollte man zumindest auf 90 Minuten Tiefschlaf kommen. Das wäre das Ziel. Und es gibt ganz viele Menschen, die haben vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten, manche haben sogar gar keinen, je nachdem, was man gemacht hat. Also da sich dahin zu arbeiten. Genau. Und dann so dieses Thema, weil du gesagt hast, Schlafdauer. Wir haben ja schon gesagt, zwischen 7 bis 9 Stunden. Aber was auch ganz wichtig ist, also wichtig ist grundsätzlich mal die Schlafarchitektur, das heißt, wie viele Zyklen durchlaufe ich in einer Nacht und habe ich Tiefschlaf und REM-Schlaf? Das ist mal deine Qualität des Schlafes, die ist entscheidend, und wichtiger wie die Schlafdauer. Weil ich kann lange schlafen, aber habe trotzdem keinen Tiefschlaf oder wenig Tief, zu wenig Tief- und REM-Schlafphasen gehabt. Und dann bringen mir die 9 Stunden Schlaf auch nichts. Also die Qualität, der Aufbau der Zyklen ist mal entscheidend. Aber was noch wichtig ist, ist die Konsistenz. Der Körper möchte effizient arbeiten und möchte sich auch auf einen Rhythmus einstellen und plant auch entsprechend. Das heißt, entscheidend wären wirklich, zur selben Zeit schlafen zu gehen und aufzustehen. Und zwar nicht nur unter der Woche während der Arbeitszeit, sondern dasselbe Prinzip auch am Wochenende zu machen.
Wobei
Und
man sich
natürlich,
nicht unnötig stressen sollte, jetzt
ja.
punktgenau, um immer um die gleiche Uhrzeit im Bett zu landen oder aufzustehen, sondern macht ihr da jetzt auch nicht unbedingt Stress, sondern haltet das in einem Bereich, wo du quasi immer aufwachst oder einliegen gehst. Also
Genau.
das sollte jetzt auch nicht zu groß sein. Halbe Stunde, Stunde in dem
Richtig.
Bereich kannst du das ruhig gestalten.
Ja, genau. Erstens das, also es wird nie möglich sein, immer zur selben Zeit schlafen zu gehen. Dann soll man ja auch noch leben. Also es ist nicht immer so streng und es macht doch nichts, wenn man mal ein paar schlechte Nächte hat oder nicht geschlafen hat. Es geht in Summe, übers Leben gesehen, geht es darum, habe ich geschlafen oder nicht. Ja, da geht es nicht um einzelne Tage, die nicht geklappt haben. Auch Eltern mit Kindern wissen das. Da gibt es einfach mal die ersten Jahre, wo der Schlaf nicht funktioniert. Das spielt noch keine Rolle. Aber wenn man sich jetzt entscheiden müsste, wenn man es nicht hinkriegt, konstant immer zur selben Zeit zu Bett zu gehen und aufzustehen, und hier auch priorisieren sollte, dann wäre es wichtiger, zur selben Zeit aufzustehen. Weil das ist so, dass das Signal für den Körper, er stellt sich tagsüber wieder ein, so wie ich ins Licht rausgehe, wo die innere Uhr wieder nachjustiert wird, so stellt er sich fix auf einen Rhythmus ein und plant nämlich auch, wann er was ausschüttet. Also das wird tatsächlich schon vom Gehirn geplant, weil das Gehirn ja effizient arbeiten möchte, um Energie zu sparen. Und was nämlich passiert zur Zellerneuerung, also damit der Körper regeneriert, in der Nacht werden Wachstumshormone ausgeschüttet. Und diese Wachstumshormone müssen an Rezeptoren andocken, damit sie dann ihre Arbeit erfüllen können. Also so ein Schloss-Schlüssel-Prinzip. Das muss dann ins Schloss hinein, damit es seine Arbeit tun kann, damit es in die Zelle hineingeschleust werden kann. Und der Körper plant tatsächlich schon aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Wochen, wann werde ich ungefähr schlafen gehen und wann werde ich ungefähr aufstehen und plant schon, wann er diese Rezeptoren quasi öffnet, damit das Wachstumshormon andocken kann. Das heißt, es wird dann geöffnet und ich gehe aber vielleicht später schlafen. Es ist dann nur ein gewisses Zeitfenster, wo diese Rezeptoren offen sind. Und ich gehe zum Beispiel klassisch um 10 Uhr schlafen, habe es jetzt aber einmal nicht geschafft und gehe vielleicht erst um 1 in der Früh. Die Rezeptoren öffnen sich in dem vorhersehbaren Zeitfenster, sind aber um 1 in der Früh, wenn da meine Wachstumshormone ausgeschüttet werden, im Tiefschlaf schon geschlossen. Das heißt, da ist dann einfach der Zug abgefahren und Regeneration kann nicht mehr stattfinden. Also das passiert, wenn man nicht regelmäßig schlafen geht, weil der Körper einfach auf Erfahrungswerte aufbaut. Aber hier nochmal den Stress rausnehmen. Das sind Ausnahmen. Also wenn hier Ausnahmen stattfinden, dann spielt das keine Rolle. Aber wenn ich jeden Tag eine andere Zu-Bett-Geh-Zeit habe, dann wird es schwierig für den Körper, das zu timen. Genau, also Konsistenz haben wir gesagt. Die Qualität an sich ist wichtig und natürlich sollte man schon nicht unter 7 Stunden kommen, weil sich das einfach dann nicht ausgeht mit ausreichend Tiefschlaf- und REM-Schlafphasen. Also du kriegst einfach, selbst bei guter Qualität, kriegst du das nicht mehr zusammen.
Ja. Okay. Eine Geschichte könnte man noch kurz durchgehen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht am Ende noch, weil jetzt haben wir ja über all die Faktoren geredet, die wir meiden sollten oder die wir tun sollten, um unseren Schlaf zu fördern. Und ich mir dachte, am Ende geben wir dann noch kurz eine Liste, was war jetzt doch einiges, eine kurze Liste für Dinge, die wir tun können und Dinge, die wir meiden können, um den Schlaf zu fördern. Und davor könnten wir aber noch kurz über den Chronotypen reden, weil das gibt es ja auch, ist ja
Stimmt.
auch ein Thema. Also, dass
Stimmt.
Menschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten liegen gehen. Weil jeder, das ist ja oft auch einmal ein Problem in einer Beziehung, dass es da unterschiedliche Chronotypen gibt und dass der eine ein Partner nicht zufrieden ist oder beide Partner nicht zufrieden sind mit der Zeit von dem anderen, wann er liegen geht oder aufsteht.
Genau. Also Chronotyp, vielleicht, das sagt vielleicht niemandem was, das ist so, wenn man sagt, ich bin Frühaufsteher oder Spätschlafgeher oder man sagt auch Lerche oder Eule. Und
Genau.
das ist tatsächlich genetisch programmiert, wie dein Rhythmus ist programmiert, ob du eher der Mensch bist, der früh aufsteht oder eben nicht. Ja?
Ja, schon. Und
Aber auch, ja.
ich find das aus biologischer Sicht sehr spannend, weil das ja eine Form von Überlebensmechanismus auch ist. Das heißt, das Zeitfenster, wo wir quasi alle gleichzeitig schlafen, ist sehr gering dadurch. Und das bietet quasi der Gruppe Sicherheit. Man muss es immer aus dem Aspekt sehen, wir wären da jetzt in der freien Natur und wären den Gefahren der Natur ausgesetzt. Und finde das einfach spannend, wie sie sich das ausgedacht hat. Es gibt ja auch bei anderen Tieren sowas. Es gibt Tiere, die sehr viel am Tag schlafen und nur diese Kurzschlafphasen haben, vielleicht für ein, zwei Minuten. Ich weiß nicht, da waren wir mal gemeinsam essen, was du dich erinnern kannst, in Graz. Und da waren die Spatzen unterwegs. Und da ist so ein Spatz, ist auf dem Sessel gesessen und das haben wir gesehen, wie er fast nach hinten kippt. Also wie er kurz
Ja,
eine Schlafphase eingesetzt hat.
stimmt, ja.
Ja. Und das finde ich auch bei Vögeln generell interessant. Man sieht es ja oft einmal irgendwo am Stromkabel auf der Reihe sitzen. Und das machen sie ganz bewusst, oder bewusst, bei Tieren muss man immer die Frage stellen, was ist bewusst. Aber es hat einen Sinn, wieso sie das machen. Es gibt immer einen Sinn dahinter. Und die nützen das zum Schlafen. Also die haben dann Tagschlafphasen in der Zeit. Und wenn man hinschaut, sieht man, dass die Vögel, die sich in der Mitte befinden, die schlafen wirklich und die äußeren Vögel schlafen nicht. Man könnte man beide Seiten, ja, also die schlafen nur, also diese Tiere sind, ich weiß nicht, ob jeder Vogel das kann, es ist ja immer wie individuell auf die Art zu sehen, aber die können ihre Gehirne, ihre linkes oder ihre rechte Gehirnhälfte einschalten und ausschalten. Also zum Schlafen. Sie sagen jetzt, okay, die linke Hirnhälfte schläft jetzt und die rechte bleibt munter. Was steht denn damit aus Sicherheitsgründen? Und oft sieht man das dann, wenn sie so auf der Reihe aufgefädelt sind, die zwei äußeren Vögel schlafen nur halbseitig. Das heißt, das äußere Auge ist offen und das innere Auge ist geschlossen.
Dass das geht, das können
Ja,
wir nicht.
ja. Das war nur, ich finde das sehr interessante Anekdote.
Ja,
Ja.
aber für die Gruppe, ja, es
Für die
ist
Gruppe.
wichtig, dass es immer wer wach war, dass es immer wen gab, der zum Schutz
Ja.
wach sein konnte.
Ja, genau.
Wobei, bei dem Chronotypen, also da gibt es ja angeblich, also neuere Untersuchungen zeigen, dass die Variation gar nicht so groß ist, wie man gedacht hat. Weil es gibt Untersuchungen, die behaupten, dass es Menschen gibt, die erst um 3 oder 4 in der Früh schlafen gehen müssen und andere schon um 8 Uhr am Abend. Also so groß ist die Spanne gar nicht zwischen Frühaufsteher und Spätaufsteher oder Frühschlafengeher und Spätschlafengeher. Die liegt oft nur um die 2 Stunden eigentlich. Also der Frühaufsteher, der geht meistens um 9 schlafen, so in der Richtung, und der Spätaufsteher um 11. Also diese Ausreißer, dass es jemanden gibt, der wirklich erst in den Morgenstunden schlafen geht, das
Das glaube
liegt
ich auch
unter
nicht. Ja.
0,00 irgendwas Prozent, ja,
Ich
eins.
glaube auch eher, dass die halt ein
Da ist der
Verhalten
Rhythmus
haben. Ja,
durcheinander,
da ist der
ja.
Rhythmus durcheinander. Wenn du,
Genau.
ich war ja auch so ein Typ. Ich bin ja auch
Ja.
in meiner Studienzeit bin ich 5, 6 Uhr am Morgen oft einmal erst liegen gegangen. Aber weil ich halt auch mir das Blaulicht, die ganze Zeit das Blaulicht reingezogen habe.
Genau.
Ja.
Genau.
Dennoch
Also
muss man sagen, wenn jetzt jemand um 9 liegen geht und die anderen erst um
um
11,
elf.
dann steht der um 9 ja höchstwahrscheinlich schon um 5, 6 auf.
Genau.
Das heißt, das Zeitfenster ist doch recht gering dann. Also 5,
Ja,
6 Stunden, wo du vielleicht
genau.
unsicher bist. Ja.
Genau. Genau, also so verteilt sich das dann meistens. Und der Vorteil bei den Frühaufstehern ist natürlich, das, was, wo ich gesagt habe, Konsistenz ist wichtig und wichtig, zumindest immer zur selben Zeit aufzustehen. Das ist halt der Vorteil von dieser Gruppe. Die können gar nicht anders. Die stehen auf. Die können auch nicht liegen bleiben. Also die können sich keine extra Stunde gönnen. Die halten das nicht aus und egal wann sie zu Bett gegangen sind, die stehen zur selben Zeit auf. Und
Ja.
ich habe auch als Partner so einen Frühaufsteher neben mir und ich kann das viele Jahre jetzt schon beobachten. Egal wann er ins Bett geht, also er geht normalerweise eh früh schlafen, aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, also auch wenn es mal 2 oder 3 in der Früh ist, um 6 ist er munter.
Ja, ja,
Spätestens, ja.
ja.
Also er ist
Sollte
vielleicht
man,
eine halbe Stunde später munter als sonst, aber es ist,
ja. Aber man
ja.
sollte es auch so machen in der Regel. Also
Genau,
man sollte dieses
genau.
Nachschlafen, das bringt dir nicht wirklich was.
Nein, und das sage ich, das ist ja der Vorteil, die tun sich da leichter. Also ich bin ja eine Spätaufsteherin vom Chronotypen und es fällt mir leichter, konstant schlafen zu gehen, als aufzustehen. Also, und ich weiß, aber das andere ist wichtig und auch heute war das wieder so ein Thema. Habe ich 3 Nächte schlecht oder kaum geschlafen und in der Früh schaffe ich es dann nicht. Ich bemühe mich, ich schaffe es nicht aufzustehen und schlafe dann 2 Stunden drüber, die ich eh nicht mehr richtig schlaf und bin dann natürlich wie schlaftrunken. Also man ist ja dann eigentlich erst recht erschöpft
Was mir
und
da jetzt,
kann gar nicht mehr denken.
was mir da jetzt
Ja.
auch noch einfällt, weil wir über diese Zyklen reden, diese 1,5 Stunden Zyklen, ein Wecker ist nicht von Vorteil.
Ja.
Das heißt, am besten findest du heraus für dich, wie dein Zyklus ist, wie lang die Dauer ist, schaust, dass du da 4, 5 Zyklen hineinbringst. Das heißt, bei 90 Minuten wären das jetzt 7,5 Stunden zumindest.
Ja.
Und dann wach auf, wenn du munter wirst. Der Körper ist dann hormonell gesehen optimal darauf eingestellt. Also der
Ja.
Cortisolspiegel ist dann hoch genug, weil sonst würdest du ja wieder in einen Schlafrhythmus hineinfallen. Und du
Ja.
möchtest nicht wieder in einer Tiefschlafphase aufwachen oder aufgeweckt
Genau.
werden.
Genau.
Ja.
Und das testet man aber am besten, im Urlaub aus, also zu einer Zeit, wo du nicht arbeiten gehen musst. Das ist auch wichtig und das muss über einen längeren Zeitraum sein, weil 1 oder 2 Nächte reichen da noch nicht. Musst dir ja denken, du bist aus der Balance und du musst erst wieder in deinen Rhythmus reinfinden und da musst du aber auch natürlich tagsüber schauen, dass du entsprechend lebst, dass das auch möglich ist,
Ja.
wenn du das austestest. Also, dass du auch dem Tageslicht ausgesetzt bist, dass du dich bewegst, dass du das Richtige isst am Abend noch, weil wenn das nicht berücksichtigt ist, dann fällt es auch schwer, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Das ist auch wichtig, ja.
Na gut. Ich
Ja,
hätte
und
nicht
sonst?
erwartet. Hast du sonst
Ja?
noch was?
Naja, wir können noch einmal kurz zusammenfassen,
Ja.
was die wichtigsten Punkte sind. Also es fängt an mit Licht tagsüber,
Ja,
ne? Möglichst viel
mach mal
Tageslicht,
Liste,
oder?
mach mal Kurzliste, was ist gut? Also was können wir tun und was sollten wir meiden?
Ja.
Dann fangen wir an, was sollten wir tun, ja? Hast du recht, Tageslicht, ganz entscheidend. Am besten schon am Morgen. Ja?
Mikropausen. Immer wieder 5 Minuten Pause zwischendrin und dann nur in die Weite schauen.
Mikropausen, genau. Entspannen, immer wieder wechseln von Parasympathikus. Also eigentlich sollten wir sowieso vorwiegend im Parasympathikus uns befinden den ganzen Tag.
Genau,
Und es
genau.
ist halt das Gegenteil zurzeit in dieser Welt.
Genau.
Aber dann sollten wir zumindest Momente finden, wie du sagst, für Mikropausen zumindest 5 Minuten mal kurz runterkommen.
Genau.
Bewegung, ganz wichtig.
Bewegung. Und
Du
zwar
musst dich
tagsüber, nicht
tagsüber.
abends.
Ja, genau. Tagsüber bewegen, damit du erschöpft genug bist, genug Energie verbrauchst, damit du dann auch diesen Schlafdrang nachgehen kannst, den Körper.
Regelmäßige Mahlzeiten auch tagsüber.
Ja, das
Also
wäre jetzt ein
nicht
schöner
erst am
neuer
Abend
Punkt.
essen. Ja, eh. Ja,
Ja.
das. Also wolltest du noch was zu dem dazu sagen?
Nein, nein, ich wollte eigentlich nur noch rekapitulieren. Was wir alles schon gesagt haben, dass wir es
Ja, aber
noch
das
einmal
haben wir ja
erwähnen.
auch gesagt. Haben wir ja auch gesagt.
Regelmäßiges Essen haben wir auch gesagt.
Ja,
Okay,
haben wir erwähnt.
na gut. Was könnten auch kühle Temperaturen sind positiv auch.
Ja, das haben wir gar nicht
Das haben wir gar
gesagt.
nicht erwähnt,
Kühles
ja.
und dunkles Schlafzimmer.
Dunkles Schlafzimmer, ja, ganz
Abdunkeln
finster.
und kühl, genau.
Weil der Körper fährt ja seine Temperatur herunter über Nacht. Er will ja
Ja.
effizient sein, weil wozu braucht er
Genau.
37 Grad? Ja.
Genau. Genau. Blaulichtkonsum, ne? Am Abend.
Ja, das wäre jetzt dann hinderlich, wenn man das macht.
Ach so, ja, was wir tun sollen, sind wir.
Was wir noch tun? Wir könnten Blaulicht meiden, natürlich.
Ja. Genau, eiweißreiche und fettreiche Mahlzeit, aber am Abend und aber auch nicht zu viel, also eine kleine Mahlzeit.
Kleine Mahlzeit am Abend, nicht so kurz vor dem Schlafengehen, zumindest 3 Stunden wären gut, dass du
Genau.
das nicht so machst. Und generell fett- und proteinreiche Lebensmittel auch untertags sind
Genau.
förderlich für den Schlaf.
Kein, so, wir sind bei förderlichen.
Ja, mir tut dir noch was einfallen.
Ja, also eine, das haben wir nicht erwähnt in dem Podcast, aber wenn man keine Wahl hat und abends trotzdem künstlichen Licht ausgesetzt ist, kann man so eine Blaulichtfilterbrille tragen, zum Beispiel,
Ja,
um das wenigstens zu minimieren,
das
ja.
stimmt.
Trinken, nicht zu spät trinken oder das auszutesten, sollte das ein Thema sein. Gut. Generell Stress, das habe ich gar nicht so erwähnt. Also es ist nicht nur die Pausen, sondern wir haben ein Leben, das mit sehr vielen To-Do-Listen, also wir haben einfach viele Dinge zu erledigen permanent. Und Stress entsteht immer dann, wenn du Widerstand gegen irgendetwas aufbaust. Also das muss man auch wissen, sobald du den Widerstand gegen irgendeine Tätigkeit nicht hast, hast du auch keinen Stress mehr, also weder physiologisch noch mental, sondern wenn du annehmen kannst, es ist, wie es ist, ich akzeptiere, was zu tun ist, dann empfindest du auch keinen Stress und du hast dann auch keine Stresshormone, die ausgeschüttet werden. Das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, Stress ist in Wahrheit etwas, was man sich selbst kreiert. Und zwar immer dann, wenn man gegen irgendetwas einen Widerstand hat.
Ja, es kann von außen schon auch entstehen, aber der meiste Stress, den wir ausgesetzt sind, der ist
Genau.
selbstgemacht. Das stimmt
Dieser
schon.
chronische Stress, ich rede eh von dem, der jetzt uns, den, so wie wir das Leben für uns aufgebaut haben. Natürlich, wenn jetzt Katastrophen passieren, unvorhergesehene Dinge, das ist etwas, was wir nicht beeinflussen
Ja,
können.
diesen 9-to-5-Job kannst du ja auch nicht wirklich beeinflussen. Also solange
Nein,
du da
aber
drinnen bist, kannst
genau.
du das nicht beeinflussen. Das
Genau,
ist
aber hast du einen Widerstand dagegen, empfindest du es als Stress. Ja?
Ja.
Also
Aber es ist
daran zu
dennoch, weil
arbeiten.
du, wie du vorhin gesagt hast, dennoch ist es so, wenn du durcharbeiten musst und dir nicht diese 5 Minuten pausen können darfst, dann ist der Stress von außen. Weißt du, was ich meine?
Ja, wobei du, da kannst dir immer 5 Minuten geben. Also das ist eine Illusion zu glauben, man darf sich keine 5 Minuten Pause geben. Allein wenn ich auf die Toilette gehe, brauche ich 5 Minuten.
Das schon, aber rein rechtlich gesehen ist es dir nicht gestattet. Darauf wollte ich
Kommt
hinaus.
drauf an,
Du
ja,
darfst
genau.
eine halbe, dreiviertel Stunde um die Mittagszeit haben,
Ja,
aber du
ja.
solltest eigentlich durchgehend arbeiten.
Ja, aber wenn ich am PC sitze und 5 Minuten mal aus dem Fenster rausschaue, bin
Ja.
ich am Arbeitsplatz. Weißt du, was ich meine?
Natürlich, natürlich. Aber du weißt auch, was ich meine,
Ja, ja, ja,
dass der
ja.
Stress schon auch auf uns ausgeübt wird. Also, dass es einen
Natürlich.
Druck gibt. Und natürlich ist
Natürlich.
dann am Ende entscheidend, wie du mit diesem Druck umgehst. Das stimmt schon.
Genau, um das geht's mir. Wir haben halt leider ein Leben momentan, wo viele einfach auch nicht raus können. Und dann geht es eher darum, wie gehe ich damit um? Und das ein Faktor war natürlich auch, also neben Pausen und so weiter, auch diesen mal zu beobachten, wogegen habe ich einen Widerstand und wie kann ich vielleicht das anders sehen als bisher.
Ja. Okay, dann nennen wir jetzt noch die Dinge, die wir vielleicht meiden sollten.
Ja. Koffein nach 12 Uhr.
Ja, genau. Also ist ja nicht verboten, aber und wenn nach 12 vielleicht nur mal einen und nicht gleich zwei, drei.
Ja, und dann ist auch die Frage, zu welcher Zeit. Also, wie
Und
gesagt,
wie
es ist immer.
häufig, also wenn du einmal einen Tag hast, wo du mehr Kaffee trinkst, das ist es ja auch in Ordnung. Aber du solltest es halt nicht dauerhaft jeden Tag so machen.
Genau. Du musst einfach nur wissen, wenn du es tust, hast du einfach keinen Tiefschlaf und das ist der Preis, den du dann einfach zahlst, ja.
Ja.
Genau, und es geht ja nicht darum, dass jeden Tag, aber wenn ich im Durchschnitt mich dran halte, um Schlaf zu bekommen, dann bin ich schon auf der richtigen Seite.
Blau nicht,
Alkohol
Alkohol meiden, genau.
nicht am Abend, ja, und
Ja.
generell, wenn man
Generell nicht
ist
so
natürlich
toll.
schwierig,
Die Dosis
generell
macht natürlich auch das
empfehlenswert.
Gift, ja.
Genau.
Blaulicht meiden, das haben wir eh schon
Genau.
gesagt.
Reizüberflutung, also am besten abends, generell den ganzen Tag soll man darauf achten. Also Social Media Konsum ist eigentlich ein Faktor Nummer eins mittlerweile. Aber natürlich auch das abendliche Fernsehen, je nachdem da darauf achten, was schaue ich mir an, dann welche Gespräche führe ich am Abend noch. Also da wirklich Routinen entwickeln, wo du eher zur Ruhe kommst am Abend. Ja.
Ja.
Und Magnesium haben wir bei förderlich nicht gesagt, dass das
Das
auch
könnte man
förderlich
nehmen,
ist.
ja. Das kann man auch
Magnesiumglycinat, genau.
supplementieren, ja, stimmt. Bei
Genau.
gerade Magnesium, also Mineralien werden ja auch eher leicht aufgenommen vom Körper. Also
Ja.
all die, wenn man an Supplemente denkt. Weil Vitamine ist wieder so ein anderes Spiel. Das kann man nie genauso einschätzen, wie viel man aufnimmt, aber Mineralien sind leicht verfügbar.
Genau.
Ja, gut.
Ich glaube, das sind immer die wichtigsten Punkte.
Ich
Es
glaube
war jetzt,
auch,
glaube ich,
ja.
ja sehr kompakt und mit viel Input. Also es ist eh sehr.
Ich hätte noch gar nicht gedacht, dass wir jetzt so viel noch reden. Also,
Genau.
ja. Da ist schon noch was zusammenkommen.
Ja, aber schön war es wie immer, Alex. Hat mich gefreut.
Ja, hat mich auch gefreut. Dankeschön, Kathi.
Und wenn es euch auch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch ein Like, abonniert unseren Kanal, euch tut's nicht weh, uns unterstützt. Und wenn ihr Fragen habt, Kommentare, euch mit uns in Kontakt kommen wollt, euch austauschen wollt, ihr findet unsere E-Mail-Adresse in den Shownotes. Wir würden uns darüber sehr freuen. Ja, und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal.
Ja, ich auch.
Gut.
Gut.
Habt noch einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit und tschüss.
Ciao, Papa.
Baba. Schubidubidu.